Wer ist dieser Jesus? Das ist das Thema der Predigtreihe und ich lese uns dazu aus Matthäus 17, ab Vers 1, Jesus auf dem Berg der Verklärung. Und nach 6 Tagen nahm Jesus mit sich Petrus, Jakobus und Johannes, dessen Bruder, und führte sie allein auf einen hohen Berg. Und er wurde verklärt vor ihnen. Und sein Angesicht leuchtete wie die Sonne, und seine Kleider wurden weiß wie das Licht. Und siehe, da erschienen ihnen Mose und Elia, die redeten mit ihm. Petrus aber fing an und sprach zu Jesus: Herr, hier ist gut zu sein. Willst du, so will ich hier 3 Hütten bauen, dir eine, Mose eine und Elia eine. Als er noch so redete, siehe, da überschattete sie eine lichte Wolke. Und siehe, eine Stimme aus der Wolke sprach: Dies ist mein lieber Sohn, an dem habe ich Wohlgefallen, den sollt ihr hören. Als das die Jünger hörten, fielen sie auf ihr Angesicht und erschraken sehr. Jesus aber trat zu ihnen, rührte sie an und sprach: Steht auf und fürchtet euch nicht. Als sie aber ihre Augen aufhoben, sahen sie niemand als Jesus allein. Und als sie vom Berg hinabgingen, gebot ihnen Jesus und sprach: Ihr sollt von dieser Erscheinung niemanden sagen, bis der Menschensohn von den Toten auferstanden ist. Liebe Gemeinde, ich weiß nicht, an wie viele Unterrichtszeiten oder Unterrichtsstunden eurer Schulzeit ihr euch erinnern könnt. Keine Ahnung. Sitzen ja ein paar Schüler unter uns, die lächeln schon. Ich weiß ja nicht, ob ihr euch noch an jede Stunde in der letzten Woche überhaupt erinnern könnt. Gibt es ein Nicken. Daneben gibt es jemanden, der sagt: Na, bin ich mir nicht ganz sicher. Das hat ja unterschiedliche Gründe. Das muss ja nicht immer nur an einem selber liegen. Wenn das aber noch länger her ist, ist es vielleicht noch schwieriger mit der Erinnerung. Ich erinnere mich an eine Stunde Schulunterricht, eine erste Doppelstunde ganz besonders. War Kunsterziehung, also dieses Fach, wo man so malt und zeichnet. War nicht so meine Begabung. Das heißt, dementsprechend war auch die Vorfreude nicht grenzenlos. Wir waren am Anfang des Unterrichts und der Lehrer sagte plötzlich, dass wir Stifte und Malsachen einfach zur Seite legen sollen und wir sollen einfach mal zum Fenster rausgucken. War in Zschopau in der Schule, oberstes Stockwerk, und da kannst du wirklich gut ins Zschopautal schauen. Darum ging es ihm aber gar nicht um die gute Aussicht, sondern es war ein herrliches Morgenrot. Also ganz unterschiedliche und herrliche Rottöne, die zu sehen waren. Es war einfach schön. Und das wollte er uns zeigen, das einfach mal 10 Minuten, 15 Minuten anzuschauen, solange das ist. Ich als Schüler, ich war froh, dass ich nichts machen musste. Ich habe das natürlich genossen. Habe die tiefere Erkenntnis, was mein Lehrer mir mitgeben wollte, noch nie verstanden. Manchmal dauert es ein bisschen. Aber ich kann mich noch daran erinnern. Und ich glaube, dass diese Lektion, die er sagen wollte, ohne dass ich weiß, ob der an Gott glaubt oder so, einfach zu sagen: Schau mal an, was es für Schönheit gibt. Ich würde sagen, welche Schönheit Gott uns schenkt, die man betrachten kann. Mir war sowieso klar, dass der schönere Bilder malen kann als ich, aber dass Gott einfach etwas macht und tut uns zur Freude. Und Schönheit, glaube ich, ist was im Leben, was wir brauchen, aber es ist nicht alles schön in unserer Welt. Oft hat es auch mit Menschen zu tun, was wir so bauen und machen. Vielleicht aber auch Schönheit im übertragenen Sinne. Es gibt Beziehungen, die gut und schön sind, aber eben auch welche, die unschön sind, die schwierig sind, wo Beziehungen kaputt sind. Und wir ärgern uns dann, wenn das so ist, wenn es eben nicht diese Schönheit gibt. Und ich denke, Gott schafft ja auch Menschen schön. Aber auch die ist nicht nur vergänglich, sondern für manche auch schwierig anzunehmen. In den 90ern gab es eine sehr bekannte Serie, die hieß Friends. Gab es viele Staffeln dazu, die spielt in New York, falls du die nicht kennst. 3 Männer, 3 Frauen, die so in mehreren Wohngemeinschaften miteinander leben. Und da geht es um Freundschaft, wie die Partner finden und wie das Leben so den Anfang der 20er ebenso ist. Und du kannst von Anfang bis Ende der Staffeln einen Unterschied bei den Leuten sehen. Am Anfang sind das nämlich noch relativ unbekannte Schauspieler. Die werden noch nie viel Geld gehabt haben, die werden froh gewesen sein, dass sie einen Job hatten. Und wie das so ist, wenn der Reichtum wächst und die haben Millionen verdient dann, am Ende für jede Staffel oder jede Folge, die gedreht haben, verändert sich auch das Leben. Und vor allem die Frauen waren der Meinung, man müsste dann etwas eben nachhelfen mit der Schönheit im Gesicht, was tun mit medizinischen Hilfsmitteln. Und das sieht man denen dann irgendwann an. Und jetzt im Alter würde ich sagen, diese Frauen sehen nicht schön aus. Das sieht man kaum noch die Augen, weil das alles so aufgequollen ist. Es geht mir jetzt nicht um Schönheitsideale, aber diese Frage, dass wir Menschen manchmal auch Schönheit, und ich denke bei Frauen ganz besonders, bei Männern auch, im Alter gibt es auch eine natürliche Schönheit, die man hat. Aber wir Menschen, wir wollen eben gern irgendwas basteln und machen Schönheit kaputt. Wenn wir der Frage nachgehen, wer ist dieser Jesus? Wer ist er denn ganz genau die nächsten Wochen? Dann will ich das heute, das Thema Schönheit, mal übersetzen. In der Bibel kommt Schönheit so in dem Sinne nicht vor, aber das Wort Herrlichkeit. Etwas, das herrlich ist. Und jemand oder etwas, der herrlich ist, und das ist die Frage, ist es Jesus wirklich? Ist es der, der mir im Leben Sinn verleiht? Ist der, der immer noch da ist, der Schönheit in meinem Leben bringt, auch wenn um mich herum Dinge zerbrechen? Kann ich in meinem Leben vorankommen? Kann ich Erfolg haben von diesem Jesus? Und der Frage will ich heute etwas nachgehen. Und das mit zwei Punkten, nämlich das erste, Jesus fürs Herz und Jesus für den Kopf. Ich denke, das brauchen wir beides, was für Herz und für Kopf. Fangen wir mal mit dem Herzen an. Es gibt Situationen im Leben, mit denen habe ich ja angefangen, die bleiben unvergesslich. Vielleicht der Kunstunterricht war jetzt nicht so eine grandiose Stunde, aber etwas daraus habe ich mir doch bis heute gemerkt. Und so ist es für die drei engsten Freunde von Jesus, seine Jünger, Petrus, Jakobus und Johannes, die nimmt Jesus einfach mit auf den hohen Berg. Ist nicht ganz klar, wo der Berg ist, aber er muss ziemlich hoch gewesen sein. Die drei haben sich wahrscheinlich auf eine Wandertour eingestellt, so ein bisschen berghochkraxeln und dann den schönen Ausblick so ins Tal, auf das Meer vielleicht genießen. Sie stehen dann oben, erwarten diese Schönheit und ohne Vorwarnung, wie aus dem Nichts, verändert sich Jesus vor ihren Augen. Es wird plötzlich ganz hell, vergleichbar mit der Sonne, ein extrem helles Licht in und durch Jesus. Und plötzlich steht er vor ihnen in weißen Kleidern. Und als ob das nicht so reichen würde, ploppt auf der einen Seite Mose auf der anderen kommt der Elia dazu. Es bricht der Himmel wirklich herein. Stell dir das mal vor, du erwartest eine gemütliche Wanderung und dann siehst du den Himmel über dir. Ich bin mir sicher, es war für die drei Jünger eine besondere Erfahrung und sie werden aus dem nach und nach begreifen, was sie da eigentlich erlebt haben. Nämlich, dass Jesus wirklich Gott ist. Dass so einmal kurz die Decke weggezogen ist und sie nicht nur Jesus sehen, der sagt, so und so solltet ihr leben und das tun. Oder sie haben es ja auch schon Heilungswunder erlebt. Sondern so, wie es wir im Glaubensbekenntnis bekennen, wahres Licht vom wahren Licht, wahrer Gott vom wahren Gott. Das ist Jesus wirklich. Und der Berg, auf dem sie stehen, der Berg steht in der Bibel immer für eine besondere Nähe zu Gott. Irgendwie tut da Gott etwas. Mose, Elia haben Gott auf dem Berg erlebt. Und auch bei Jesus ist es so, dass er 7 besondere Bergsituationen erlebt. Es geht los am Anfang mit dem Berg der Versuchung, dann hält er mal eine Bergpredigt, dann ist er auf dem Berg oben, um zu beten. Jetzt der 4. Berg, von dem ich gerade gelesen habe, wo er sich kurz verkleidet, seine Herrlichkeit sichtbar wird, der Berg der Verklärung. Und dann kamen aber noch 3 andere Berge später hinterher, der Berg der Angst, wo er in der Nacht vorher betet, dann wo er auf dem Kreuz oben auf Golgatha steht, und stirbt und dann am Ende der Berg, wo er, nachdem er auferstanden ist, zu seinen Jüngern redet. Ich glaube, das, was Glaube an Jesus braucht, ist eine Begegnung mit dem wirklich lebendigen Gott. Dass Gott wirklich in diese Welt hineinkommt und uns begegnet, zu uns spricht, unser Leben verändert, Situation aufbricht. Und ich sage das deswegen, weil ich besonders 2 Personengruppen im Blick habe. Die eine, Menschen, die in unserer normalen, die würden heute sagen, wir sind normal. Das heißt, wenn man normal ist, glaubt man nicht an Gott, die in einer Kultur leben und aufgewachsen sind und wissen, ich kenne Gott nicht, ich weiß nichts über ihn, aber irgendwie, und das kriegen wir nicht weg aus dem Menschen raus, dass wir eine Sehnsucht nach dem Übernatürlichen haben. Nicht umsonst, wenn du in irgendeine Buchhandlung gehst, wirst du Bücherregale finden. Die ganzen Sachen zu Theologie und Glaube sind dann meistens so normal Thalia, ne? Jetzt nicht sehr groß, meistens steht da irgendwas vom Papst noch rum. Mehr ist da nicht. Und dann hast du aber eine riesen Bandbreite an Esoterik, an östlichen Religionen. Warum? Weil wir das nicht wegkriegen von uns Menschen, dass wir sagen, wir sehnen uns nach mehr als nur menschlichen Dingen, nach dem Übernatürlichen. Dafür sind wir gemacht, darauf angelegt. Und Jesus in seiner Herrlichkeit ist die Antwort darauf, auf diese Sehnsucht. Zum Zweiten gibt es aber eine Gruppe von Menschen, an die ich da denke, die mit dem Kopf wissen, na klar gibt es Gott. Kenne ich, weiß ich, bin Christ. Ich kenne die Dinge, die in der Bibel stehen, auch die Geschichte, die du gerade gelesen hast, ist mir wohl vertraut. Aber dass das mit Gott und Jesus immer irgendwie auch anstrengend ist. Also ich mache schon die richtigen Dinge, ich gehe dahin, wo ich soll, aber es fehlt dieses lebendige Eingreifen Gottes. Dass dieser Gott, so wie ich ihn in der Bibel gerade vorgelesen habe, auch heute noch lebt und uns begegnet. Auf jenem Berg der Verklärung bricht der Himmel über die Jünger herein. Jesus ist herrlich und schön, aber immer wenn Gott reinbricht, auch immer irgendwie erschreckend, weil es eben den Rahmen dessen sprengt, was wir uns vorstellen können. Die Decke ist kurz weggezogen und die Jünger kriegen es mit der Angst zu tun. Und das Schöne ist, wenn man so eine Erfahrung macht und den herrlichen Herrn sieht, das ermutigt. Jetzt ist es ja so eine Sache, eine Begegnung mit Gott, die kann ich nie produzieren, die kann ich nie machen. Kannst du es nicht sagen, mach mal die drei Schritte und dann passiert das. So nach dem Motto, ihr geht heute Nachmittag jetzt bitte mal auf den Fichtelberg hoch, lauft da hoch. Ist ja ein Berg, irgendwie wird das schon klappen. Es steckt aber da drin eine Einladung und es geht durch die ganze Bibel durch. Das, was wir tun können, ist nämlich Gott zu suchen. Uns auf die Suche zu machen und an der richtigen Stelle natürlich zu suchen. Denn Gott lädt uns ein zu einer lebendigen Beziehung mit ihm, einer lebendigen Begegnung. Und du darfst Gott suchen, das heißt zu ihm beten, sagen, Herr, ich brauche dich. Ich brauche wieder neu dieses Feuer für dich. Ich will das auch erleben. Ich will mich auch auf die Suche machen. Ich will auch sehen, dass du in mich reinkommst. Es ist schön, dass wir heute das Heilige Abendmahl feiern, wo Christus in dich hineinkommt und du erwarten darfst, dass er dich verändert. Das ist nicht immer so spektakulär wie auf dem Berg der Verklärung über dem, was ich gerade vorgelesen habe, was die Jünger erlebt haben. Aber es ist doch genauso wichtig. Jesus fürs Herz, wir brauchen das, aber auch Jesus für den Kopf. Der Petrus, der ist völlig überwältigt. Er sieht diesen verklärten Jesus, Mose und Elia dazu, die beiden Helden des Alten Testaments, die dafür stehen, Mose für das Gesetz, Elia für die Propheten. Und als ob das nicht reichen würde, als ob das nicht schon spektakulär genug ist, kommt Gottes Stimme aus dem Himmel, die spricht, dies ist mein geliebter Sohn. Den, auf den sollt ihr hören, auf Jesus. Und hier spricht Gott ganz klar. Er hat Gefallen an seinem Sohn, es ist wirklich sein Sohn, das hat sich Jesus nicht irgendwie ausgedacht, das ist Gottes Sohn und hört auf ihn. Hört auf seine Worte. Und das Schöne ist, wenn wir Jesus begegnen, das ist immer das Gleiche, tut er mehrere Sachen. Meistens was Überraschendes und etwas sehr Tröstliches. Die drei Jünger, die sind völlig verstört, die sind erschrocken. Und das Schöne ist, die liegen wahrscheinlich da auf dem Boden rum, so wie im Krippenspiel, wenn die Hirten dann zur Seite springen, mal mehr oder weniger spektakulär, wenn das Licht angeht. Und alles, oh, splendid! So stelle ich mir vor, liegen die drei dort. Und Jesus geht hin und reicht denen die Hand. Kommt, steht auf. Also dieses Jesus ist auch dort Seelsorger. In einer Situation, wo die Jünger so völlig außer sich sind. Und da die Jünger Angst haben, sagt er auch, habt keine Angst, fürchtet euch nicht. Immer wieder dasselbe Wort, was Gott uns zuspricht. Habt keine Angst. Egal, wo du gerade drin bist, fürchtet nicht, ich bin da. Und dann verschwindet die Herrlichkeit und dann, wenn man das als Bibeltext lesen würde, glaube ich, liest man ganz schnell drüber hinweg. Und dann kommt der entscheidende Satz. Alle Herrlichkeit ist weg und dann sehen die Jünger Jesus allein. Ist ihr Blick frei und sie sehen nur ihn. Und ich glaube, darin steckt der Kern unseres Glaubens und Lebens. Wenn mal alles Brimborium rundherum weg ist, darum geht's, um Jesus allein. Es ist ja auch manchmal so, dass wir in die Kirche gehen, in den Gottesdienst und sagen, hoffentlich, ja, hoffentlich kommen die zwei Lieder und hoffentlich ist der Pfarrer bald fertig und hab's Essen auf dem Top und so. Also es müsste jetzt mal losgehen. Oder heute war es nichts, heute war ich irgendwie unaufmerksam. Wenn wir mal all das weglegen, worum geht es eigentlich, wenn wir nach Wahrheit, nach Schönheit suchen? Die Antwort heißt Jesus allein. Er allein, darum geht's. Und dort, wo es allein um Jesus geht, da ist auch die wahre Kirche. Bei allen anderen, da können wir noch extra viele Sachen machen, aber das, darum geht's. Und jetzt kommt das Nächste. Meistens, Jesus macht ja noch Sachen, die immer überraschend sind. Also, ja, die haben jetzt gerade Jesus erlebt, die haben Gottes Stimme gehört und jetzt ist Zeit, Pause vorbei, jetzt müssen sie den Berg wieder runter. Man würde ja alles Mögliche machen und erwarten. Die sind aufgekratzt, wollen drüber reden, was war denn das jetzt gerade und was machen wir jetzt? Und dann sagt Jesus zu ihnen, redet nicht drüber, schweigt. Mir wäre alles eingefallen, was ich in der Situation als Jünger dann machen würde, aber nicht schweigen. Und ich glaube darum, da muss man kurz drüber nachdenken, warum sagt das Jesus? Und ich glaube, dass er das sagt, damit die Jünger noch zwei Dinge verstehen, nämlich Erlösung und Nachfolge. So zwei große Worte, aber die braucht, wenn es um das Thema lebendiger Glaube, was für Herz und Kopf mit Jesus braucht, es braucht Erlösung und es braucht Nachfolge. Nämlich Jesus stand ja vor ihnen in weißen Kleidern. Und die Jünger haben etwas jetzt noch nicht verstanden auf diesem Berg, nämlich, dass eben noch drei Berge kommen werden, die Jesus vor sich hat. Er wird sterben. Jesus weiß, dass er diesen Weg vor sich hat. Er hat seinen Jüngern dann auch dreimal gesagt, verstanden haben sie es nicht. Aber es ist diese Brücke zwischen Gott und Menschen abgebrochen. Wir können keine Beziehung mit Gott haben. Und wir wollen sie auch oft nicht und suchen nicht nach ihm. Und Jesus sagt, ich muss sterben, damit ich diese Beziehung wiederherstelle, damit ihr auch in weißen Kleidern vor Gott steht. Dass euer Schmutz abgewaschen ist, dafür muss ich sterben. Und deswegen schweigt jetzt, bis ich das vollbracht habe. Das ist Erlösung. Das braucht es für lebendigen Glauben, das zu verstehen, auch immer wieder neu. Und dann ist es ja so, der Petrus wollte am liebsten oben auf dem Berg bleiben. Wenn wir solche Erfahrungen mit Gott machen, ob klein spektakulär oder groß spektakulär, wir wollen da bleiben. Aber das ist nicht die Wirklichkeit und die Realität unseres Lebens. Es muss wieder vom Berg runter, es muss in den Alltag, es muss in die Nachfolge von Jesus. Und bei Jesus heißt es eben, geht mir hinterher. Und sein Weg ist eben auch ein Weg der Herausforderung, der Schwierigkeiten und manchmal des Leidens. Auch Leiden, was wir nicht verstehen. Und Jesus sagt, weißt du, ich gehe dir da voraus. Und wir brauchen solche Momente, wo wir Gottes Herrlichkeit erleben. Ich habe es vor uns gesagt, vielleicht bist du einer dieser, der in so eine Gruppe reingehört, die sagen, oh, ich kann mir das gar nicht vorstellen, so spektakulär. Gott wirkt so spektakulär. Wir brauchen diese himmlische Kraft in unser Leben hinein. Das braucht eben das Zweite genauso, dass wir von diesem Berg wieder runtergehen, hinein, auch manchmal in die Tiefen des Alltags, wo nicht ganz so viel Schönheit zu sehen ist, und dort Jesus hinterherzugehen und zu vertrauen, auch der herrliche Jesus ist im Tal unten und im Alltag genau der gleiche. Das heißt, folge mir nach. Die Jünger gehen vom Berg herunter. Sie schweigen. Sie erleben noch viele Dinge. Und sie werden einmal vor Jesus stehen, als er am letzten Berg, an dem siebten Berg steht, auferstanden, all das erfüllt hat, was er versprochen hat, und dann werden die Jünger losgesandt und ausgesandt, in alle Welt zu gehen, von ihm zu erzählen. Und so schicke ich auch euch heute los, diesem einen hoffentlich kleinen Erfahrung mit Gott, wieder in den Alltag hinein, von diesem Jesus zu erzählen. Und der Friede Gottes, der höher ist, als alle unsere Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus, unserem Herrn. Amen.